Hallo Hockey-Freunde und willkommen zur nächsten Ausgabe des Anaheim Ducks Blogs, euren Anaheim Ducks Podcast. Ja, in der heutigen Episode dachte ich mir, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen so die Saison Revue passieren lassen, einmal drüber reden. Ich nehme hier Samstagmittag auf, also es ist gar nicht so viele Tage nach dem Ausscheiden passiert, aber da muss ein bisschen auch wegen Zeit gucken. Die Folge, ihr werdet ja sehen, wann die rauskommt. Ich weiß es live bei der Aufnahme noch nicht. Ich gehe davon aus, dass ich die trotzdem Mittwoch raushauen werde oder Dienstag, je nachdem, wann die Folge der Hockey Dudes kommt, die ja wahrscheinlich Montag kommt. Da wisst ihr, wie es läuft, ne? Muss man ein bisschen Abstand auch halten bei der Veröffentlichung der Folge. Also nicht wundern, sollten da vielleicht noch irgendwelche Erkenntnisse die nächsten Tage rauskommen, die jetzt hier nicht dabei sind. Aber es geht jetzt erstmal nicht um großartige News. Wir gehen gleich noch ein bisschen durch die News durch, was bekannt geworden ist. Und wir wollen uns einfach die erfolgreiche Saison unserer Anaheim Ducks einmal Revue passieren lassen. Aber lass uns da gleich mal reinstarten. Okay, liebe Hockeyfreunde, einmal die News. Ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt auch schon gelesen. Carter Gauthier, er hat mit zwei gebrochenen Wirbeln gespielt. Das kam jetzt nach dem Ausscheiden raus. Ja, schon Wahnsinn, ne? Also gerade der Eishockeysport, gerade die NHL, oh, ein Pensum, was da gefahren wird, ne? 82 Spiele. Nächstes Jahr sogar 84, denn Playoffs, wo es noch härter zur Sache geht und man ist dann irgendwann auch nicht mehr 100% gesund. So ist der Profisport, so ist der Eishockeysport generell, dass Spieler denn wirklich die Zähne zusammenbeißen, um unbedingt dabei sein zu wollen. Und Kattegat hier diesmal, was bekannt geworden ist, mit zwei gebrochenen Wirbeln gespielt. Ja, dann müssen wir einmal über John Carlson reden. Jetzt kommen natürlich so die ersten News auch so raus, ne? Wie er so den Trade fand. Erstmal hat er ja gesagt, dass er es eigentlich grundsätzlich schön findet, in Kalifornien zu spielen. Ja, Sonne, Sonnenschein, gutes Team, Playoff gespielt, alles super. Jetzt hat er aber auch angeblich wohl gesagt, dass er schon ganz gerne wieder zurück an die Ostküste möchte. Generelles Team hat er nicht genannt. Wäre schon irgendwie irre, ne? Stell dir mal vor, die Washington Capitals traden zu Trading Deadline den Verteidiger weg, kriegen First-Round-Pick. Und holen ihn dann ein paar Monate später in der Free Agency wieder zurück, ne? Ist alles möglich, kann alles sein. Vielleicht ist das auch nur Verhandlungstaktik. Würde jetzt gar nicht so viel dran geben. Vielleicht wollte er auch einfach sagen, dass er sich da super wohl gefühlt hat und sich dann vorstellen könnte, wieder zurückzugehen. Vielleicht war es auch irgendwie aus dem Kontext gerissen. Also, ich würde mir da gar nicht so viele Gedanken jetzt drum machen. Die Offseason ist lang. Und je nachdem, was da der Plan ist, vielleicht denkt auch Washington ganz anders. Und ich denke mal, er wird auch jetzt nicht zu jedem East Coast Team gehen, nur um an der Ostküste zu spielen. Ich denke, müssen wir abwarten, wie es da weitergeht. Also ich sehe das da wirklich sehr, sehr entspannt. Ja, da müssen wir über Lukas Dostal reden. Ja, wir haben viel schon über seine Performance hier geredet. Jetzt geht es mir viel mehr darum, was dahinter steckt. Und ein Grund ist natürlich die Belastung, die unser Starting Goalie in letzter Zeit fahren musste. Das sind, ja, er hat Regular Season halt overworked, also, ne, wie soll ich sagen, überperformed ist ja auch der falsche Ausdruck. Er hat einfach zu viele Spiele gemacht. Zu viele Spiele gemacht, war Olympia durchgehend im Einsatz, im Playoffs, Regular Season, wenige Spiele verpasst, kaum Pause gehabt und das sind so viele Minuten, 4138, um ganz genau zu sein und damit mit Abstand die meisten der Goalies in der National Hockey League. Also man könnte auch argumentieren, dass wir nicht unbedingt ein Torwartproblem haben, sondern das Problem geht eher dahin, dass wir overworked, wie soll man das jetzt genau übersetzen? Also, dass er einfach zu viel Einsatz bekommen hat, dass man da einfach die Belastungssteuerung nicht angepasst hat, sage ich jetzt von hier aus, ne? Ich denke mal, der Goalie-Coach, der die ganzen Performance-Coaches, die haben da bestimmt ein Auge drauf, wenn die der Meinung sind, er kann sein Maximum erreichen, denn lass ihn spielen. Aber ich denke, er ist dann auch mit seinen 25, 26 Jahren, der auch in der Situation, wo er dann, glaube ich, auch eher sagt, hey, nee, passt schon, ich spiele. Vielleicht muss man da ein bisschen umdenken. Vielleicht hat man Husso das auch nicht so zugetraut, mehr Spiele zu machen, wobei ich fand ihn gar nicht so schlecht, ehrlicherweise. Mrzek hat sich ja dann in der Saison verletzt, war ja Season Ending. Ist natürlich ja auch immer so eine Sache, denn ne? Mrzek war eigentlich die 2 hinter Dostal und Husso die 3. Vielleicht müssen wir da umdenken, vielleicht müssen wir dann ja uns da nochmal einen Torhüter holen, der auch mehr Spiele machen kann. Ne? Ist natürlich viel sinnvoll, dass es wen holst du? Ist er denn viel besser als Husso? Mrzeks Vertrag läuft meiner Meinung nach ja aus. Ja, willst du da den Geld wieder reinbuttern, dann noch einen teuren Torhüter zu holen, der dann da irgendwie, keine Ahnung, 60-40 oder wie die Verteilung da sein soll? Auf jeden Fall interessantes Thema, das werden wir uns hier auf jeden Fall merken. Für die Offseason, wo dann ja nochmal die ganz genauen Vertragsstrukturen einmal so durchgehen. Und was kann man dazu noch sagen? Ich denke, dass sich da der Coaching-Staff und GM da auf jeden Fall Gedanken zu machen werden. Und ja, lass uns generell einmal da jetzt das einmal abschließen und einmal in die Saison an sich gehen, die ja bekanntlich gut war. Das kann man ruhig mal sagen. Also die Anaheim Ducks haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Das große Ziel, Playoffs wurde erreicht, man ist eine Runde weitergekommen, hatte einen Rekord in der Season von 43, 33 und 6, ergibt 92 Punkte in der Kissenschlacht Division Pacific und ist dann als Nummer 3 reingerutscht in die Playoffs und hat den Vorjahresfinalisten oder den zweimaligen Finalisten Edmonton Oilers in 6 Spielen besiegen können, ist dann gegen Vegas ein bisschen am Ende vielleicht unter die Räder gekommen und ist dann auch mit erhobenen Hauptes ausgeschieden. Aber nichtsdestotrotz eine Top-Saison unserer Jungs. Wir hatten 15 Spieler im Kader, die halt das erste Playoff-Spiel ihrer Karriere gemacht haben. Das darf man alles nicht vergessen. Und lass uns jetzt mal ein bisschen so die Stats auch mal angucken, was die Spieler angeht. Also wir haben den Points Leader mit Kattegatjen 69 Punkte aus 76 Spielen, dabei 41 Tore geschossen und 11 Powerplay-Tore, also super Jahr auch für ihn. Leo Carlsson, ein paar Spiele weniger, 67 Punkte und auch mehr über die Assists gekommen, 29 Tore, 38 Vorlagen. Insgesamt Assist-Leader Jackson Lacombe, der ja, vermutlich Nummer 1 Verteidiger der Zukunft von unseren Jungs mit 48 Assists. Bemerkenswert, Beckett Senekes, erste Saison, 82 Spiele gemacht, 60 Punkte. Troy Terry, gutes Jahr gehabt, 57 Punkte aus 61 Spielen. Chris Kreider, Neuzugang, 50 Punkte. Genau, ja, ein paar Spieler haben auch Luft geschnuppert. Tristan Lemieux hat ein Spiel gemacht, Sam Collegiano wieder 9. Wir haben Nathan Gauthier mit seinen ersten Spielen, insgesamt 3. Tyson Hinz hat auch 6 Spiele am Ende nochmal bekommen. Und ja, lasst uns denn einmal, sollen wir nochmal Postseason? Ja, Postseason können wir uns auch nochmal angucken, ob es da so weitergeht, ob die Tendenz denn einfach weiterging. Und ich denke schon, Kattegatjö wieder Leader mit 12 Punkten, Leo Carlsson 11, genauso wie Troy Terry und Michael Granlund auch sehr erfolgreich gewesen mit 10 Punkten, 5 Tore, 5 Assist und Jackson Lacombe mit 9 Assists in 12 Spielen und ein Tor und 10 Punkten auch da wirklich mit dran. Ja, Goalies haben wir, glaube ich, schon viel erzählt in den letzten Folgen. Deshalb lass uns da einfach mal in die, ja, lass uns mal Awards vergeben einfach oder so ein bisschen Statements. Und da habe ich mir so ein paar Sachen überlegt. Erstmal bester Neuzugang. Ja, schwierig. Kannst du Seneca als Neuzugang werten? Machst du eine Rubrik auf Rookie of the Year? Ja, viele Rookies hatten jetzt keinen nicht so großen Einsatz. Wir hatten Spieler dabei, die die ersten NHL-Spiele gemacht haben, aber das kannst du dann auch nicht so werten. Deshalb bester Neuzugang jetzt von den Leuten, die wirklich extern dazugekommen sind. Hatten wir ja auch einige. Und da war ich echt am Überlegen und war so ein bisschen hin und her gerissen. Mikael Granlund, auch eigentlich gutes Jahr gespielt. Wir haben Chris Kreider, der auch sehr wichtig war. Und ich habe mich da am Ende für Chris Kreider entschieden. 75 Spiele gemacht, 22 Tore, 28 Assists, 50 Punkte. Michael Granlund 41 Punkte. Ich habe mich nicht nur deswegen, dass er mehr Punkte erzielt hat, für Chris Kreider entschieden. Ich habe mich dass er irgendwie, wenn man da ein bisschen drauf geachtet hat, viel mit den jungen Jungs geredet hat, so wie ich das gesehen habe. Vielleicht mit sich hat er das Groundhog auch gemacht, aber irgendwie ist mir da Chris Kreider sehr oft aufgefallen, dass er immer wieder, auch mit Leo Carlsson, da viel auf der, in der Bande, wenn sie da vom Schiff runter waren, viel geredet hat. Und das macht es aus. Sehr wichtig, auch ein Powerplay gewesen, intelligenter Spieler. Und ich fand der Chris Kreider bester Neuzugang. MVP? Nee, MVP machen wir mal zum Schluss. Positive Überraschung. Auch überlegt natürlich, was ist jetzt eine positive Überraschung? Ist Kadagatli eine positive Überraschung? Ja, mit Sicherheit. Also man konnte nicht erahnen, dass er 41 Tore macht. Aber noch viel positiver, was noch überraschender ist von dem Impact, fand ich der Trade von Ryan Poehling. Und da meine ich einmal Fairbank, den Trade, den ich ja hier echt angezweifelt habe, wo da passiert ist, und Trevor Zegras und den Second-Round-Pick. Aber was Ryan Poehling gemacht hat, fand ich gut. Geile Tore geschossen. Ich hätte ja dann auch ab und zu mal witzeshalber hier gesagt und auch gepostet. Ryan Poehling Superstar. Und er hat das echt gut gemacht. Also für mich die absolut positive Überraschung. Hätte ich niemals gedacht, wo der gekommen ist, dass der. Ich wusste, dass Kadagatli Tore schießen wird und echt gut wird. Habe ich natürlich auch gehofft, aber irgendwie kann man es auch erahnen. Aber dass Ryan Poehling so eine wichtige Rolle hat, hat 75 Spiele gemacht, auch 36 Punkte, Tough Guy. Wichtige Shacks, wichtige Blocks, wichtig einfach fürs Team und für mich auf jeden Fall die positive Überraschung. Ja, und wo es positive Sachen gibt, müssen wir auch über negative Sachen sprechen. Ja, natürlich nicht so ganz so einfach in einem Team, wo es generell gut lief oder überraschend sehr, sehr gut lief. Negative, ja, es hört sich vielleicht auch ein bisschen böse an, aber ja, Frank Vogtarno. Wir haben uns auch mehr erhofft jetzt dieses Jahr. 50 Spiele gemacht, natürlich mit Verletzung gekämpft, aber 9 Punkte und dann Tore minus 15, wo er auf dem Eis stand. Ja, 5 Tore, 4 Vorlagen, 9 Punkte, wie gesagt. Haben uns alle ein bisschen mehr erhofft, geht es ein bisschen unter durch die ganzen jungen Wilden. Hat er auch seine Zeit hier, wo es bei uns überhaupt nicht lief, war er da Garant. Er hat auch zu dem Zeitpunkt einen neuen Vertrag gekriegt, aber ja. Ist nicht böse gemeint, ich mag ihn wirklich, aber Frank Vogtarno für mich die negative Überraschung der Saison. Ja, dann habe ich mir noch eine Rubrik überlegt, was war der beste Moment der Saison? Ja, für mich persönlich war ein schöner Moment, war natürlich, dass ich vor Ort war bei den Kings gegen Anaheim, auch wenn es nur Preseason war, es war das letzte Preseason-Spiel. Wir haben da mit voller Kapelle gespielt, ich konnte da einen Eindruck vom Team gewinnen, war da echt nah dran. Konnte das Stadion der Kings da. Das erste Mal war ich bei den Kings richtig in der Arena. Begutachten war echt schön. Das ging ja verloren. Wir lagen 4-0 hinten in 4-4 und dann in Overtime verloren. Was ja eigentlich nebensächlich war für Preseason-Game. Aber es war natürlich ein schöner Moment. Aber jetzt generell in der Saison hatten wir einige schöne Momente, einige wilde Spiele, die wir gewonnen haben. Aber jetzt so auch dieses Spiel dann live zu sehen, Game 6 gegen die Oilers. Mit was für einer Energie wir da gespielt haben. Und das hat der Coach auch gesagt, Granville, das war das beste Hockey dieses Jahr, das sehe ich ganz genauso. Und das war ein wirklich schöner Moment. Zu Hause weitergekommen in Spiel 6 gegen die Oilers. Und das war wirklich schön. Und wenn ihr euch da zurückerinnert, nehmt diesen Moment einfach mit in die Offseason. Das war wirklich toll, fand ich. Game 6 gegen die Oilers, für mich der beste Moment. Ja, und dann haben wir noch eine Rubrik, bevor wir zum MVP kommen. Und das ist so ein bisschen. Ja, Story of the Season. Was hat sich so ein bisschen durchgezogen durch die ganze Saison? Ja, es waren natürlich die wilden Spiele. Wir haben kein Penalty-Schießen verloren. Aber vor allem, wir haben auch kein Shootout. Also wir haben kein einziges Mal zu Null gespielt. Auch in den Playoffs nicht. Dostal war 6 Sekunden davor. Aber dann beim 3-2-1-Sieg in Vegas kam ja doch nochmal ein Gegentreffer. Ich weiß es gerade gar nicht mehr von wem, ist ja auch egal. Das hat sich aber komplett durchgezogen. Durch die ganze Saison und ja, kein Shootout. Ich habe immer gehofft, dass noch einer dazukommt irgendwie, aber war es nicht und das hat sich ein bisschen durchgezogen und das ist mein Story of the Saison, of the Season, Story of the Saison, Englisch, ja, genau. Ja, und jetzt zum MVP. Gibt natürlich viele oder einige Möglichkeiten. Jackson Lacombe, Megasprung gemacht, Kadagatli, aber. Der wichtigste Spieler, und das ist ja normal, Most Value Player, Wer bringt das Team mit seinem Impact weiter? Ja, Kata ja natürlich auch, aber ich denke mal, habe ich jetzt noch nicht genannt, wen ich da wähle. Ich denke mal, viele wissen es jetzt schon. Leo Carlsson, ne? Der vermeintlich baldige Kapitän der Anaheim Ducks, für mich der MVP, Megasprung gemacht, sehr wichtig, spielt mit Selbstvertrauen, auch immer mit seinem Mundschutz, wo er da rumknabbert, wie Leon Draisaitl, das machst du halt nur mit Selbstvertrauen. Und ja, wichtig einfach für das Spiel, intelligent, versucht viel, macht viel, wichtige Tore auch geschossen, wichtige Vorlagen generell, immer gefährlich mit Speed, also wirklich hervorragender Spieler und wird einen großen Vertrag kriegen. Ich hoffe in Anaheim, also die haben die besten Chancen. Er ist halt Restricted Free Agent, da kommen wir auch nochmal zu. Das können wir hier nochmal in Ruhe erklären in den nächsten Wochen und wenn nicht sogar auch Monaten. Aber Leo Carlsson für mich der MVP der Saison 25-26. Ja, dann habe ich mir noch ein paar Stats so rausgeguckt, um mal ein bisschen so die, ja, das Gefühl vielleicht für viele, ja, zu bestätigen, was man so hat, oder vielleicht neue Erkenntnisse euch mitzuteilen. Und das sind einmal so, ja, Edge heißt das ja bei NHL. Ein paar Sachen so rausgesucht. Ja, wir haben die, ja, wie soll ich das erklären? Also, das ist eine Schussstatistik. Wir haben die drittmeisten Schüsse aus verschiedenen Locations. Also, wenn du diese Location mit den einzelnen Schüssen zusammenzählst, dann haben wir da die drittmeisten. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen erklären können. Es waren 2526, die drittmeisten. Also, wir haben viele Schüsse, das wussten wir, und wir nutzen auch viele Locations, wie es da heißt. Also, viele Orte, wo wir dann mal abziehen. Und ja, ist jetzt nicht so, finde ich jetzt nicht so bemerkenswert, das ist jetzt, oh Gott, Alter, wie gut sind wir, sondern eher so, okay, interessant. Man versucht immer die Scheibe zum Tor zu bringen. Ja, aber wenn du jetzt von der Location halt dich da mehr drauf konzentrierst und halt triffst auch aufs Tor, ja, weiß ich nicht. Aber fand ich irgendwie interessant, wollte ich hier auf jeden Fall mit aufnehmen. Was ich denn spannend fand auch, dann geht es darum, wir haben das gegnerische Drittel, wir haben das Mitteldrittel, also die neutrale Zone, und wir haben unser Drittel, also die defensive Zone. Und dann wurde prozentual ausgerechnet, wie häufig ist dein Team denn in den drei verschiedenen Zonen? Sind interessante Sachen dabei. Wir waren 41,6% in der offensiven Zone. Das ist Platz 8 in der Liga. Der Average, also der Durchschnitt, ist 41,1. Also sehr, sehr eng beieinander, wenn der Durchschnitt 41,1 ist und wir mit 41,6 auf Platz 8 sind. Neutrale Zone, 18,4%. Das ist Platz 1. Weiß ich nicht, ob wir da jetzt großartig in Jubel ausbrechen müssen, wenn wir die Mannschaft sind mit den meisten Zeit in der neutralen Zone. Aber irgendwie witzig. 18,4%, der Durchschnitt in der Liga ist 17,9. Und Platz 6 in der defensiven Zone. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so toll ist. Also der Durchschnitt ist bei 41,1 und wir sind bei 40%. Also weniger. Also das ist ja dann gut. Lese ich jetzt erst. Okay, perfekt. Also alles in Ordnung. Sehr gut. Wir verbringen wenig Zeit in der defensiven Zone. Ja, und das ist Platz 6 in der Liga. Durchschnitt ist 41,1 und wir sind tatsächlich nur bei 40%. Also, obwohl wir die Scheibe manchmal denn nicht so gut rauskriegen und da Gegentore kassieren, schaffen wir es ja doch, entweder den Gegner vom Leib zu halten. Kann man das so erklären? Ich hoffe. Hockey-Freunde, dann gibt es natürlich, das kann ich jetzt schnell blöd erklären, gibt es natürlich die Map, von wo denn nochmal wegen den Schüssen da genau, von wo die meisten Schüsse kamen. Im Slot, also direkt vorm Tor, sind es halt die meisten gewesen mit 617. Ja, Lacombs. Ja, ist nicht vom Spieler. Wäre auch interessant, welcher Spieler das denn ist. Naja, egal. Denn fand ich noch spannend. In den Playoffs hatte John Carlson den härtesten Schuss. 165,3 km/h. Insgesamt wurde der nur ganz minimal übertroffen von Tyler Cleven, also in der Regular Season, mit von Ottawa, da spielt er, von 166,5 km/h. Auch irgendwie interessant, also ist ja echt Wahnsinn eigentlich. 165,3 km, der bis jetzt härteste Schuss der Playoffs von John Carlson. Und wir laufen oder sind gelaufen die drittmeisten Kilometer in der Regular Season, 6087,75 Kilometer sind wir geskatet in der Regular Season. Das ist Platz 3. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon erzählt habe, liebe Hockeyfreunde, aber Platz 3. Das sind so ein paar Stats dazu. Ja, insgesamt, ich habe es ja auch schon gesagt, eine sehr erfolgreiche Saison für unsere Jungs und ein bisschen Downphase gab es auch und dann haben wir uns da wieder rausgekämpft. Also wir haben viel gesehen auch. Ich sage es hier gerne nochmal in aller Deutlichkeit. Junges Team, wir haben gerade gelernt, 15 Spieler mit der ersten Playoff-Spiel. Die haben jetzt ein bisschen was gesehen, haben gesehen, wie es läuft, haben gutes Hockey gespielt, trotzdem ausgeschieden leider. Aber das bringt uns auf jeden Fall weiter. Und wenn wir überlegen, gehen wir noch ein bisschen so den Spielplan jetzt auch durch. Wir haben mit einer Niederlage in Seattle mit 3 zu 1 angefangen. Und da hat Zenike war auch Top-Performer da, Wahnsinn. Und dann ging es halt nach San Jose und da war der erste Augenschmaus, was das für eine Saison werden kann. Mit 7 zu 6 in Overtime in San Jose gewonnen. Denn 4 zu 3 gegen Pittsburgh gewonnen. Also viele, viele Tore gefallen. Ende Oktober schon 7-5 gegen Boston. Wir haben am 1. November 5-2 gegen Detroit gewonnen. Wir haben dann Anfang November gegen Florida 7-3 und gegen Dallas 7-5 gewonnen. Es waren immer etliche Tore dabei. Wir haben auch 5-4 mal verloren, 5-3 verloren. Denn das 7-0 gegen Utah am 4. Dezember. Primetime Hockey, also in den USA. National TV Game, Tion am Start. Und verlierst zu Hause einfach 7-0 gegen JJ Peterka und Utah. Das war schon spannend. Danach gab es gleich den Shootout-Win denn gegen Washington 4-3. Wir haben dann danach auch noch in Chicago 7-1 besiegt. Also wir haben dann schon gezeigt, dass wir darauf reagieren können. Es gab aber auch eine 8-3-Niederlage mal gegen Dallas am 20. Dezember. Also es gab schon echte Gegentore. Wir haben auch 7-4 dann gegen die Capitals verloren. Also das war schon echt sehr, sehr verrückt. Dann gab es auch eine witzige Phase. 4. März 5-1 gegen Colorado verloren. Wir haben dann danach, einen Tag später, 5-1 gegen die Islanders gewonnen und danach dann 2 Tage später gegen Montreal 6-5 im Penalty-Schießen. Also es ist echt, zieht sich die ganze Saison durch. Und sinnbildlich war auch das letzte Spiel der Regular Season am 17. April in Nashville, was du mit 5-4 gewonnen hast. Also ein Wahnsinnsspiel. Wir hatten auch, müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden, den Hockey Day in Germany, wo wir vor Ort waren mit den Hockey-Dudes. Und da auch das Abendspiel dann auf der Leinwand gesehen gegen Ottawa, wo wir 2-0 verloren haben und wir einfach kein Tor geschossen haben. Das war ein bisschen komisch, weil so kannten wir die Ducks eigentlich gar nicht. Und verliest du einfach 2-0. Ja, Hockey-Freunde, das war schon verrückt. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich die Spiele anzugucken, sich die Real Life anzugucken. Ab und zu Zeitgründe sind 82 Spiele. Auch mal nur die Highlights, ne? Gehört auch irgendwie zur Wahrheit. Manchmal geht es gar nicht anders. Viele Berichte gelesen, davon geträumt, dass die Jungs das durchziehen und das nicht wegwerfen. Es sei ja auch mal, wenn wir uns nochmal den 23. Dezember angucken, mit der 23. Niederlage gegen Seattle haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele in Folge verloren. Bis dann am 14. Januar der erste Sieg kam mit 3 zu 1. Wir hatten die Olympischen Winterspiele, wo auch einige Jungs von den Ducks am Start waren. Jackson Lacombe, der zu Team USA gehörte, die Gold gewonnen haben, auch wenn er nicht zum Einsatz kam, ist er trotzdem dabei gewesen. Und das sind alles unsere Jungs, ne? Wenn wir jetzt nochmal die Team-Stats, also Entschuldigung, wenn ich hier mal wieder ein bisschen irgendwie hin und her springe, aber manchmal kommen mir noch mal so ein paar Ideen, was wir da hier noch mit aufnehmen müssen. Und wir hatten gerade schon gesagt, dass wir da immer sehr, sehr viele Tore auch gesehen haben. Und wir kommen am Ende raus mit einem Torerfolg von 3,23 Toren pro Partie. Das ist ja gar nicht so gut. Also auch verrückt irgendwie. Man hat das Gefühl, dass du hier die meisten Tore schießt, aber da sind wir so im oberen Mittelfeld auch irgendwie. Powerplay, ja. War jetzt nicht so pralle, Platz 23. Wir können uns mal das Penalty Kill auch nochmal angucken. Da waren Platz 27, also alles, ja, nicht so prall irgendwie, ne, trotzdem ein bisschen in die Playoffs gekommen. Ja, Shorthanded Tore waren wir meiner Meinung nach gar nicht so schlecht. Ja, Platz 6 mit 8, das ist schon in Ordnung, ne, Ryan Poehling war ja auch da mal erfolgreich. Und, ja. Insgesamt trotzdem, das sind so ein paar Stats. Das ist natürlich Verbesserungspotenzial hier und da, aber es war natürlich eine erfolgreiche Saison für uns. Und das wollte ich jetzt im ersten Schritt hier nochmal mit auf den Weg geben. Es gibt natürlich jetzt so langsam die ersten Gerüchte, wer, wo, was und Vertragssituation. Aber ich denke mal, jetzt sollen wir erstmal die Spiele auch durchatmen lassen. Offseason ist lang genug. Und das Exit-Meeting ist jetzt auch die Tage oder war jetzt heute. Also Samstag nehme ich das ja hier auf. Also Exit-Meeting bedeutet, dass die Spieler nochmal in die Kabine kommen, ihr Zeug holen. Weil ja niemand weiß, was in der Off-Season passiert. Dann gibt es nochmal ein Gespräch, so ein Abschlussgespräch, einfach nochmal im Team-Meeting, vielleicht auch Einzelgespräche, wo nochmal was besprochen wird. Wo vielleicht dann auch der Trainingsplan für die Off-Season mit auf den Weg genommen wird. Ich weiß ja nicht, ob jetzt einer noch zur Weltmeisterschaft fährt. Ich kann es mir bei unseren Jungs eigentlich nicht vorstellen. Ich hatte jetzt auch nichts gelesen. Ich kann es mir eigentlich auch ehrlicherweise nicht vorstellen. Dafür war unser Hockey vielleicht auch zu intensiv. Und die vielleicht in Frage kommen, war auch bei Olympia dabei. Also ich würde es eigentlich gut finden, wenn die vielleicht auch einfach durchatmen, ein bisschen runterkommen, alles auch Revue passieren lassen und. Da dürfen wir wirklich gespannt sein. Es laufen etliche Verträge aus. Truba fällt mir noch ein, wo es auch Gespräche gab bezüglich der Vertragsverlängerung. Zur Trading Deadline. Das kam ja zum Stillstand. Danach ist nichts mehr passiert. Was glaube ich auch jetzt, also braucht jetzt keiner in Panik ausfallen. Ist auch ganz normaler Gang, dass es in die heiße Phase geht und dann willst du dich wirklich aufs Sportliche konzentrieren. Und ja. Müssen wir mal gucken. Truba wird auch das erste Mal in seiner Karriere Free Agent. Vielleicht möchte er auch den Markt einfach testen. Ist halt, ja, kannst du auch irgendwie verstehen. Mal gucken. Ich denke mal, bei uns weiß er, was er hat. Bei New Yorker ein bisschen Ungnade auch gefallen. Und bei uns dann so ein bisschen, natürlich sehe ich das vielleicht ein bisschen positiver, bei uns in der Karriere wieder ein bisschen in Schwung gekommen. Ich denke mal, uns hat er auch ein bisschen was zu verdanken. Von daher, ja, laufen einige Verträge auch, habe ich ein paar Mal schon erzählt, will ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, sondern das besprechen wir in den nächsten Wochen auch nochmal in aller Ruhe, rechnen das einmal durch. Vielleicht kann ich das dann danach auch irgendwie bildlich darstellen, dass man sich das dann wieder zulegen kann. Muss ich mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Und ja, wird auf jeden Fall eine sehr spannende Phase. Und das ist das Schöne so an den US-gestrickten Sport, dass die Offseason manchmal mindestens genauso spannend ist wie die eigentliche Saison, weil Free Agency müsste ja am 1. Juli losgehen. Wir haben Mitte Juni den Draft. Wir können jetzt mit unseren eigenen Jungs sprechen. Natürlich kannst du jetzt Vertragsverlängerung alles in die Wege leiten, aber das wird jetzt nach und nach kommen. Ich denke mal, die Spieler wollen auch erstmal durchatmen und dann schauen wir in aller Ruhe weiter, wie es da weitergeht. Ne? In aller Ruhe weiter, wie es da weitergeht. Ja, schöner Satz. Ich denke, dann haben wir es auch für heute. Das war so der erste Recap. Mal gucken, ob wir noch einen größeren machen. Aber so das erste, wo wir nochmal ein bisschen über die Ducks reden. Wie gesagt, die Folge habe ich jetzt Samstag aufgenommen, je nachdem, in Entwicklung Hockey Dudes, wenn wir da die Folge rausbringen zu den Playoffs. Und ja, mal gucken, wenn wir die Folge hier veröffentlichen. Ich denke dann auch kurz danach, davor wahrscheinlich dann nicht mehr. Hatte ja Freitag dann auch schon Saison aus. Gesprochen von den Ducks und die Folge muss man ja auch erstmal die Chance geben, gehört zu werden. Deswegen, ihr wisst, wie es läuft, ne? Also, bleibt weiterhin dabei. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also, mir macht es weiterhin sehr, sehr Spaß, hier über die Ducks zu reden und mit euch auch in die Kommunikation zu kommen bei Instagram oder wo auch immer. Ist immer schön, über die Ducks zu reden oder zu schreiben. Daher machen wir einfach mal so weiter. Also, bleibt gesund. Bis dann und ciao.
1969 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.